Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Manche sagten, es ging heute in New York um die ganze Internetbranche. Dabei ging es nur um ein Unternehmen. Unsere Themen: Börsengang, der umstrittene Wert von Facebook, Wachstumspolitik, Obama und die europäische Krise, Fußballhype, Ausnahmezustand in München. Als der Harvard-Student Mark Zuckerberg vor 8 Jahren mit seinem sozialen Netzwerk Facebook startete, ahnten nur wenige, dass diesmal 900 Millionen Menschen gefallen würde. Und heute gefiel sein Unternehmen auch genug Investoren, um dessen Wert auf über 100 Milliarden Dollar zu treiben. Nun, ob die Käufer in Zukunft Freude an der Facebook-Aktie haben, das hängt allerdings weniger vom bisherigen Erfolg der Firma ab, als vielmehr von den Aussichten auf den zukünftigen Erfolg. Und da gibt es Zweifel, auch weil Datenschützer ein kritisches Auge auf das Sammeln von persönlichen Daten der Nutzer werfen. Anja Bröker über einen der spektakulärsten Börsengänge aller Zeiten.
Es ist der Moment, auf den er 8 Jahre lang hingearbeitet hat. Facebook-Chef Mark Zuckerberg läutet den Börsengang seiner Firma ein. Im Kapuzenpulli und zu Hause in Kalifornien, nicht bei der Nasdaq in New York, wo Facebook-Aktien heute für 38 Dollar pro Stück in den Handel starteten. Ein Börsengang zwischen Euphorie und Hype. Es wird hoch gejubelt. Anleger sollten vorsichtig sein und besser 3 bis 6 Monate abwarten, bis sich die Aufregung legt und bevor man Aktien kauft. Ernüchterung heute nach Börsenschluss. Der Handel endet für Facebook mit einem Plus von nur 0,6%. Rekorde blieben aus. Noch. Facebook, die Gemeinschaft von 900 Millionen Nutzern. Facebook, der Datenstaubsauger. Fotos, persönliche Vorlieben. Kritiker hegen immer lauter datenschutzrechtliche Bedenken. Einer der prominentesten Facebook-Gegner lehrt hier an der New Yorker Columbia-Uni. Es ist schwierig, uns per Gesetz vor etwas zu schützen, was wir selbst nutzen wollen. Was wir stattdessen brauchen, Gesetze, die sichere Technologien vorschreiben, die den Datenschutz achten, uns Nachrichten mit unseren Freunden teilen lassen und eben nicht mit Mr. Zuckerberg. Der Börsengang macht Facebook zu einem Schwergewicht. Mit geschätzten 104 Milliarden Dollar ist das Unternehmen mehr wert als Siemens oder Volkswagen. Auch die Gewinnkurve kennt nur eine Richtung, steil nach oben, 3,7 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr.
Bis jetzt verdient Facebook das meiste Geld durch Werbung, versucht aber auch die Nutzer nicht durch zu viel Werbung abzuschrecken. Das haben wir bei MySpace gesehen, da wurde man mit Werbung richtig zugemüllt.
Doch Facebook plant schon längst die nächste Stufe. Gezielte Werbung für die 480 Millionen mobilen Nutzer, unterwegs mit Smartphones und Tablets. Facebook-Chef Zuckerberg tippte inzwischen eine neue Statusmeldung. Mark brachte heute eine Firma an die Börse, steht dort kurz und simpel. An einem Tag, der seine Erfolgsgeschichte krönen sollte.
Heute rutschte zum ersten Mal einem Mitglied der EU-Kommission heraus, dass man in Brüssel einen Austritt Griechenlands aus dem Euro durchrechnet. Das Endspiel hat begonnen, so Handelskommissar de Gucht. Die Kommission pfiff ihn sofort zurück, aber die Märkte senden dafür umso deutlichere Signale. Die Ratingagentur Fitch setzte gestern Abend Griechenland weiter herab, auf die letzte Stufe vor dem totalen Zahlungsausfall. Ja, in dieser Situation kam dann am Abend die Meldung, Bundeskanzlerin Merkel habe heute dem griechischen Präsidenten vorgeschlagen, ein Referendum zum Euro abzuhalten, in einem Abwasch mit der Neuwahl. Das Kanzleramt dementierte sofort, dass sie das vorgeschlagen habe, aber nicht dementiert wird, dass man über das Thema Euro-Referendum gesprochen habe. Und jetzt kocht in Athen die Volksseele. Peter Dahlheimer in Athen, was ist denn los zwischen Berlin und Athen?
Natürlich war zunächst die Aufregung hier in Athen ziemlich groß. Grundsätzlich ist die Bundeskanzlerin an sich hier in Griechenland ein Reizthema, weil sie für viele Griechen für das Sparprogramm steht. Wenn diese Bundeskanzlerin den Griechen irgendetwas vorschlagen oder empfehlen sollte, dann wird das hier gleich als Vorschreiben empfunden. Eine Boulevardzeitung meinte heute Abend, die Deutschen könnten ja ein Referendum zum Thema Eurozone abhalten und dann notfalls selbst aus der Eurozone austreten. Aber die ganze Geschichte ist natürlich schon sehr, sehr kitzlig. Aus dem Präsidentenpalast erfahren wir und aus einer anderen sehr, sehr zuverlässigen Quelle, dass es sehr wohl ein Telefongespräch gegeben hat zwischen Papoulias und Merkel und das die Kanzlerin das Thema Referendum zur Diskussion gestellt hat. Nicht verlangt hat ein solches Referendum, aber zur Diskussion gestellt. Jetzt kann man darüber nachdenken, was heißt zur Diskussion gestellt, ist es ein Vorschlag oder nicht. Das Thema Referendum hier in Athen ist ein sehr, sehr kitzliges Thema, auch aus dem Grund, weil Ende Oktober der damalige Regierungschef Papandreou ein solches Referendum vorgeschlagen hat und damit sich mächtigen Ärger eingehandelt hat, gerade bei Angela Merkel. Der Ärger war für ihn so groß, dass es seinen innenpolitischen wie innerparteilichen Konkurrenten gelungen ist, ihn zu stürzen, mit dem Ergebnis Übergangsregierung und dann die Neuwahlen vor 2 Wochen mit ihrem verheerenden Ergebnis.
Peter Dahlmeier, danke für diese Informationen aus Athen. Ja, die Krise Europas, die gefährdet auch andere Teile der Weltwirtschaft und bestimmt deshalb auch den G8-Gipfel, der in einigen Stunden auf dem Landsitz des amerikanischen Präsidenten unweit von Washington beginnt. Die amerikanische Regierung drängt die Europäer ja schon länger, es den USA gleich zu tun. Weniger sparen, Geld drucken und Inflation riskieren. Der neue französische Präsident Hollande findet genau das auch. Merkel eigentlich nicht. Ein möglicher Kompromiss, man nennt das Ganze einfach Wachstumsprogramm. Klaus Scherer berichtet.
Bis hierher und nicht weiter. Der Weg zum Tagungsort im Wald ist nur noch für die Delegationen frei. Doch Richtungsfragen werden sich auch dort stellen. Der erste Ankömmling ist zugleich Neuling. Frankreichs Regierungschef trifft am Morgen den Gastgeber im Weißen Haus. Beide proben da schon mal den Schulterschluss in Sachen Eurokrise. Wir werden in der Runde der Staats- und Regierungschefs diskutieren, kündigt Obama an, wie wir verantwortliche Haushaltsführung mit starken Wachstumsmaßnahmen verbinden können. Das sollen vor allem die Deutschen hören, die am strikten Sparkurs nicht rütteln wollen. Ich bin mit Präsident Obama einig, wird auch Hollande deutlich, dass Griechenland in der Eurozone bleiben muss und dass wir alle dafür tun müssen, was wir können. Das soll als Signal auch an die Griechen gehen. Da die G8-Staaten geschlossen erscheinen wollen, müssen zumindest gute Kompromissformeln her, heißt es in Washington. Alles andere räche sich an den Finanzmärkten. Gut möglich, glaubt dieser US-Experte, dass sich gerade Angela Merkel in der Richtungsdebatte isoliert. Unter den weiteren Sachthemen eine Initiative Obamas zur weltweiten Nahrungssicherung. Vor 50 Jahren exportierte Afrika noch Nahrungsmittel, sagt er. Es gibt Flächen genug, dass das wieder so werden kann. Kein Grund sollte dagegen sprechen. Die Gipfelkritik dürfte im abgelegenen Camp David eher klein ausfallen. Die anschließende NATO-Tagung in Chicago ist für Proteste attraktiver.
In Frankfurt am Main protestierten gegen die Politik der EU in der Schuldenkrise und die Macht der Banken auch heute wieder hunderte Menschen. Mehr dazu in den Kurznachrichten mit Susanne Daubner.
Aktivisten des sogenannten Blockupy-Bündnisses versammelten sich am Rande des Bankenviertels, obwohl die Aktionen gerichtlich verboten worden waren. Die Polizei löste die Protestzüge auf und nahm 400 Demonstranten in Gewahrsam. Die Veranstalter warfen den Beamten vor, teils mit Gewalt gegen Teilnehmer vorgegangen zu sein. Für morgen erwartet das Bündnis 20.000 Menschen zu einer Großdemonstration in Frankfurt. Bundeskanzlerin Merkel will sich in Kürze mit den Parteichefs von CSU und FDP, Seehofer und Rösler, treffen. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest, könne aber kurzfristig anberaumt werden, sagte ein Regierungssprecher. In der Koalition gibt es eine Reihe ungeklärter Sachfragen, etwa bei den Themen Betreuungsgeld oder Energiewende. Die IG Metall hat die von Opel angekündigte Verlagerung der Astra-Produktion ins Ausland kritisiert. Gewerkschaftschef Huber warf dem US-Mutterkonzern General Motors und der Opel-Führung vor, sie versuchten, die Beschäftigten der einzelnen Standorte gegeneinander auszuspielen. Er forderte den Vorstand auf, ein Gesamtkonzept für alle Standorte vorzulegen. Der Astra soll von 2015 an in Polen und Großbritannien statt im Stammwerk Rüsselsheim gebaut werden. In Sindelfingen sind die Tarifgespräche der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württembergs festgefahren. Strittige Punkte sind nach wie vor die Übernahme von Auszubildenden und Mitbestimmung beim Einsatz von Leiharbeitern. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten eine Lohnerhöhung von 6,5% für 12 Monate. Die Arbeitgeber bieten 3% bei einer Laufzeit von 14 Monaten. Die Entscheidung über den Einspruch von Hertha BSC gegen die Wertung des Relegationsrückspiels bei Fortuna Düsseldorf fällt erst am Montag. Das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes vertagte sich in Frankfurt nach mehr als 6 Stunden Verhandlung.
Schiedsrichter Wolfgang Stark könnte zum entscheidenden Zeugen werden, denn er berichtete von wütenden Angriffen durch Berliner Spieler auf das Schiedsrichterteam. Er selbst sei tätlich angegriffen worden, von Todesangst der Hertha-Spieler habe er nichts gemerkt. Damit scheint die Prozessstrategie des Berliner Anwalts Schickhardt nicht aufzugehen. Er hatte Einspruch gegen die Spielwertung eingelegt, weil die Berliner Profis bei der Erstürmung des Innenraums durch die Düsseldorfer Fans Angst gehabt hätten. Ein ordnungsgemäßer Spielbetrieb sei danach nicht mehr möglich gewesen. Die Düsseldorfer Vertreter halten das für falsch.
Wir erwarten, dass der Einspruch gegen die Spielwertung zurückgewiesen wird.
Auch der vorsitzende Richter Hans E. Lorenz zog einige Zeugenaussagen der Berliner Profis in Zweifel. Dennoch bleibt der Hertha-Präsident verhalten optimistisch.
Wir haben unzweifelhaft Vertrauen in die Situation und haben uns hier auch heute nicht unwohl gefühlt. Und jetzt werden wir sehen, wie das Sportgericht entscheidet.
Das Verfahren kann sich noch in die Länge ziehen. Beide Vereine können nach dem Urteil am Montag noch das DFB-Bundesgericht anrufen.
In München will man jedenfalls alles tun, um morgen beim Spiel gegen Chelsea Ausschreitungen zu verhindern. Einen Rekord hat FC Bayern München schon aufgestellt. Er ist die erste Mannschaft, die im eigenen Stadion das Endspiel in der Champions League bestreitet. Alles andere müssen sich die Münchner erkämpfen. Hungrig genug sind sie ja, denn in Deutschland holte der erfolgsverwöhnte Verein diesmal weder die Meisterschaft noch den Pokal. Man sagt es so leicht, aber hier stimmt's wirklich. Morgen geht es für die Bayern um alles oder nichts. Thomas Klinger.
Chelsea im Anflug. Bei Bayern herrscht Medienrummel, absolute Ausnahmesituation. Die Londoner davon zuerst unbehelligt. Aber dann die Hotelankunft. Und das ganze Ausmaß des Finalhypes wird sicht- und hörbar. Große Aufregung, kaum Bilder. Und wir erkennen einfach, dass es
ganz wichtig ist, dass ich eben die Gelassenheit, die Ruhe ausstrahle, wie ich das eigentlich über die ganze Saison getan habe.
Die Stimmung in der Bayern-Mannschaft noch ganz locker und doch konzentriert. Die Stars sind in Schuss, die Fans lautstark. München rüstet sich zum Finale rot-weiß, zum Finale Dachorn, das für verzweifelte Nachzügler sehr teuer sein kann.
Riesenvorfreude natürlich. Das war unser großes Ziel, unser großer Traum, ins Finale zu kommen, hier bei uns.
Die trinkfreudigen Gegner aus England machen schon jetzt den Tag zur Nacht als finale Einstimmung.
Er galt als Jahrhundertsänger, der Bariton Dietrich Fischer-Dieskau. Mit 22 sprang der damalige Gesangsstudent für einen erkrankten Opernsänger ein und damit begann eine beispiellose Karriere auf den Opern- und Konzertbühnen von Berlin über Wien bis New York. Der präzise, eindringliche Gesang, die hohe Musikalität, das machte seine Konzerte einzigartig. Dietrich Fischer-Dieskau starb heute im Alter von 86 Jahren. Ganz besonders lag ihm Schuberts Liederzyklus Winterreise. Und zum Abschied ein Ausschnitt.
Ich kann zu meiner Reise nicht wählen mit der Zeit, muss selbst den Weg mir weisen in diese Dunkelheit. Als mein Gefährte mit. Es zieht ein Mondenschatten als mein Gefährte mit.
Dietrich Fischer-Dieskau mit einem Ausschnitt aus dem Lied Gut Nacht des Liederzyklus Winterreise. Jede Anmutung von Winter lässt das Wetter in den nächsten Tagen hier hinter sich. Details jetzt im Anschluss von Sven Plöger. Gabi Bauer meldet sich dann um 1 Uhr mit dem Nachtmagazin. Und morgen informiert sie an dieser Stelle Karin Mioska. Ihnen noch ein schönes Wochenende.